Also ab jetzt Trainingsplan, 100 Bandeja, 50 Volley, 5 Klimmzüge, 3 Posts.
Das will ich aber sehen von dir jetzt.
Von mir, um Gottes Willen. Ich finde das super, dass die Hallen alle voll sind und die haben da alle super Spaß und haben da ihre Events. Aber das geht natürlich auch zu einem gewissen Teil auf Kosten dieser Entwicklung im Leistungssportbereich.
Gerade wurde ja verkündet, dass Deutschland die Ausrichtung der Finalrunde der EM 2029 zugesprochen bekommen hat. Ich habe selber ein paar Fragen dazu.
Wir können das ja wahrgehalten. Ja. Deutschlands bester Paddelspieler wird Nike spielen.
Stark am Glas. Der Paddel-Podcast mit Jasper Ahrens und Dennis Schlüter.
Wir sind gestartet.
Wir laufen jetzt.
Aber
wir brauchen jetzt nicht auf einmal anfangen, eine Anmoderation
zu machen. Ja, hast du völlig recht.
Wir machen das wie immer als Kaltstart.
Ja.
Ist ja klar.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Um Himmels Willen. Okay. Zur Tagesschau. Aber heute ist doch was anders. Wir haben jemanden dabei. Den besten Gast der Welt, würde ich sagen. Würde ich aber jetzt bei jedem Gast sagen.
Ja. Sagst du ja auch bei jedem Gast, würde ich sagen.
So viele hatten wir noch gar nicht.
Genau. Wollen wir ihn vorstellen. Er ist nicht nur der vielleicht oder sogar wahrscheinlich beste Linksseitenspieler in Deutschland.
Oha, das wäre für mich so eine ganz, ganz lockere, für dich auch unproblematische und sympathische Einstiegsfrage. Bist du eigentlich der beste Paddelspieler Deutschlands?
Ja.
Oh, muss ich darauf antworten? Ja.
Well, das nehmen wir als ein Maybe.
Ja, ein Dementi klingt anders.
Ganz genau. Aber darüber hinaus, weil er natürlich auch über seine aktive Karriere an die Karriere danach denkt, ist er auch schon aktiv dabei, sein geballtes Wissen an die nächste Generation weiterzugeben, in der Art, dass er der Jugendnationaltrainer ist, der Jugendnationalmannschaft, so wie es
schon das klingt. Ist absolut korrekt.
Ja.
Und dann ist er zum Beispiel noch frisch gebackener MVP des GPS 1000 in Köln-Weiden.
Und jetzt können wir ihn auch nennen, er heißt Matthias Wunner, herzlich willkommen.
Woo! Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf.
Schön, dass du da bist. Wir haben nämlich vor ungefähr 6-7 Wochen haben wir mal angekündigt, dass wir uns während der Junioren-Europameisterschaft zusammenschalten und du von vor Ort berichtest, wie das so läuft da. Jetzt sind es vielleicht 2-3 Tage später geworden, aber macht ja nichts.
Ja. Wie läuft's?
wie läuft's denn in Porto?
Wetter ist super, ist sogar ein bisschen angenehmer als in Deutschland, muss ich sagen. War zumindest damals so. Aber nee, es lief ganz okay, würde ich jetzt mal behaupten. Es war jetzt nicht so, wie wir es uns erwünscht hätten, weil wir hätten natürlich gerne die Qualifikation für die Top 8 geschafft, haben uns aber trotzdem, ich sage jetzt mal, ordentlich verkauft, haben die Matches, die wir gewinnen mussten, haben wir auch gewonnen im Endeffekt.
Ganz kurz zur Erklärung, dass wir für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das nicht kennen, die Europameisterschaften sind jetzt so aufgeteilt, dass es quasi eine Vorauswahl gibt, eine Art Qualifikationsturnier, das nennt sich dann aber quasi die Qualifikation für das Final Eight Turnier,
genau. Wo
sich die besten 8 Mannschaften aus den Vorrunden sozusagen dann durchsetzen und für im Grunde genommen dann für die EM oder WM oder was auch immer es ist, qualifizieren.
Du bist extrem gut vorbereitet. Hast dich mit der Juniors EM richtig beschäftigt?
Nein, weil das ist überall gleich. Es ist überall gleich. Jetzt auch bei den Aktiven so und bei den Senioren bisher sind die einzigen, wo es nicht so ist. Da treten wir zusammen mit 32 Mannschaften an. Let's go.
Ja, das war ja vor 2 Jahren bei der Junioren EM auch noch so.
Ja.
Dass, ich glaube 16, da gab es vorher eine kleine Quali, aber dann haben 16 Teams das komplette Main Draw ausgespielt. Ja, diesmal war es ein bisschen hart, Boni, ne? War nur ein Top 8 am Ende, was dann über 5-6 Tage lief und davor in 2-3 Tagen relativ schnell eine Quali. Nur 4 Teams gesetzt für die Top 8 oder 4 waren schon mal gesetzt, die Top 4 der letzten EM. Und dann waren halt nur noch 4 Plätze offen. Es gab 4 Gruppen. Fangen wir mal bei der Auslosung schon an. Wir können ja mal mit den Jungs anfangen. Da gab es, glaube ich, mit der Auslosung schon, muss man leider so sagen, die erste kleine Ernüchterung, dass es wohl schwierig werden könnte mit der Quali.
Genau, du hast es schon gesagt, es kam nur der erste der Gruppe sozusagen in dieses Top-8-Turnier, weil die ersten 4 schon qualifiziert waren. Und dann war direkt die erste Auslosungsrunde kamen wir direkt in den Topf Italien. Und Italien ist natürlich bei den Jungs eine sehr starke Nation. Das haben wir auch dann direkt am ersten Tag merken dürfen. Also die sind uns da einfach noch ein ganzes Stück voraus und haben da auch mittlerweile auch schon ein paar Spieler, die auch auf Premier-Paddle-Niveau teilweise Qualifikationen spielen und da einfach jede Woche diese Turniere mitspielen. Das war natürlich schon sehr ernüchternd. Dann haben wir noch gehabt Tschechien und Österreich. Österreich haben wir das Spiel eigentlich relativ, ich sage jetzt mal, einfacher gewonnen. Ja, Lenny und Bruno haben da wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und da haben wir uns dann wirklich von einer sehr guten Seite gezeigt. Am ersten Tag war das eben gegen Italien sehr schwer. Aber trotz alledem haben wir uns da ganz gut verkauft und haben da einige Spiele geholt. Ich muss sagen, es hätte noch ein Ticken enger ausgehen können. Also es waren teilweise, die Ergebnisse waren ganz schön glatt. Da war der Respekt einfach noch ein bisschen zu groß bei den Jungs. Wo ich aber sagen muss, okay, da kann man trotzdem irgendwo mitspielen. Dass man es gewinnt, ist nochmal eine andere Sache. Aber sie haben sich eigentlich ganz gut verkauft, aber ein bisschen unter Wert noch, trotz alledem Verkauf vom Ergebnis her. Ja, ich gehe jetzt nicht da rein, dass man sagt, okay, man muss das irgendwo gewinnen, sondern man soll sich gut verkaufen. Man soll da einfach vieles mitnehmen und das haben wir. Wir haben viele gute Erkenntnisse gesammelt da aus dem Spiel gegen Italien und das versuchen wir jetzt mal im Endeffekt für die nächsten Europameisterschaften, Weltmeisterschaften umzusetzen, dass wir da einfach besser werden und da noch näher rankommen.
Zwei Fragen dazu. Wo sind wir am Ende tatsächlich gelandet? Also wie viel da wurden wir in diesem Qualifikationsprozess?
Zweiter.
Zweiter in der Gruppe?
Ja.
Okay. Und die weiteren Plätze, das ist ja kein Mohnrad oder so, das wird dann nicht noch ausgespielt werden, nicht weiter, sondern Messer war nicht dabei und so. Jetzt andere Frage. Wenn es nicht dieses Verfahren gäbe, sondern wenn es wirklich rein danach ginge und du einschätzen müsstest, welches ist die stärkste Mannschaft von der ersten bis zur letzten, wo denkst du, würden wir gerade stehen? Von, sagen wir mal, den Top 24 Mannschaften in Europa, wo würdest du unsere Truppe da einsortieren?
Puh, gute Frage. Also reden wir jetzt nur von Jungs gerade?
Können ruhig beides machen. Also wenn du sagst, die sind auf unterschiedlichen Niveaus gerade oder auf unterschiedlichen Plateaus, gerne auch beide.
Also man muss es noch ein bisschen verfeinern, weil wir sind jetzt dieses Jahr wirklich in jeder Altersklasse fast jüngerer Jahrgang gewesen. Also unsere Spieler und Spielerinnen waren immer der jüngere Jahrgang in der Altersklasse. Also bei U16 waren teilweise erst 14, die noch 15 werden dieses Jahr oder waren gerade erst 15. Das hatten wir zum Beispiel letztes Jahr bei der WM, war das ein bisschen anders. Da waren wir überall der ältere Jahrgang. Das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied. Aber ich würde uns trotz alledem im Moment, ja, nehmen wir mal die Top 8 jetzt raus, so vielleicht gerade so an den Top 10 schnuppern, so vielleicht 12, 13, kommt auch so ein bisschen drauf an, wer dann alles mitspielt, aber so um den Dreh 10, 11, 12, 13 könnte man beide Mannschaften mittlerweile ansiedeln.
Ja, ergibt ja auch Sinn, es gab ja 4 Quali-Gruppen. Die Mädels sind auch Zweiter geworden, richtig?
Genau, die Mädels sind auch Zweiter geworden.
Das heißt, sind quasi, wenn die ersten, die 4 Gruppensieger sind ja in die Top 8 gerutscht, das heißt Top 12 auch auf dem Papier.
Und weil du sagtest, Italien ist sehr stark, also die vorqualifizierten Länder waren demnach wahrscheinlich Spanien, Frankreich,
genau.
Schweden, Portugal.
Schweden bei den Jungs, genau, bei den Schweden war Jungs dabei und Portugal bei den Jungs noch, genau, weil Schweden bei den Mädels war nicht dabei, da waren Spanien, Frankreich, Italien und Portugal.
Okay, das heißt, Italien gehört ja eigentlich auch wahrscheinlich eher zu dieser Top-Riege dazu. Wie viel Abstand ist da, dass man sagen könnte, weil der Schritt jetzt in die Top 4 ist sicherlich noch ein größerer und natürlich auch noch mal ein längerfristiges Thema, aber jetzt so realistisch gesehen mit der Truppe, die wir jetzt haben und dem, was jetzt dazu noch heranwächst, was braucht es, wie viel Abstand ist da, um realistisch zu diesen Top, sagen wir mal, in diese Bracket 6. bis 8. oder 6. bis 10. reinzukommen, um da mitspielen zu können?
Ich glaube schon, dass da noch einiges gemacht werden muss. Ich glaube, da ist schon noch ein sehr großer Abstand, vor allem in der jetzigen Generation, weil die Jungs, die da jetzt gespielt haben, sei es U14, sei es U16, sei es U18, die haben einfach schon international wahrscheinlich 100 bis 200 Matches mehr gespielt. Die hatten wahrscheinlich schon 500 Trainingsstunden mehr als die Jungs, die wir jetzt gerade da haben, weil wir einfach noch nicht so viel professionelle Kinder haben beim Paddel, die wirklich, sag ich mal, ja, fünfmal in der Woche trainieren, zwei Stunden plus Fitness. Das machen die halt mittlerweile dauerhaft und das wird sich noch entwickeln. Wir haben jetzt mittlerweile eben schon ein paar Jungs, die das machen, mit dem Jonas, mit dem Paul Richter, mit dem Lenny Ströhl, Bruno Iglesias und bei den Mädels dann auch mit Zoe Nala und so weiter, die jetzt wirklich so langsam dahin kommen. Aber das ist natürlich erst so seit, ich würde jetzt mal behaupten, so ein, zwei Jahren jetzt so ein bisschen angelaufen. Und die Italiener machen das eben nun schon seit 5 bis 10 Jahren. Und da müssen wir eben hinkommen, dass die Kinder, die jetzt mit dazukommen, die da heranwachsen, dass die von Anfang an nicht irgendwo mit einer anderen Sportart irgendwo anfangen und dann vom Tennis oder vom Badminton oder vom Squash rüberwechseln mit 12, 13 Jahren, sondern dass wir versuchen, die direkt zu catchen mit 4, 5 Jahren, damit die dann auch innerhalb, wenn sie dann irgendwann mal U14 oder U16 spielen können, dann auch schon 5 bis 10 Jahre Erfahrung mit Paddel gesammelt haben und nicht erst 2 bis 3 Jahre.
Die Native-Paddelspieler entwickeln. Großes Thema, aber es ist ein langer Weg. Aber klar, jetzt gibt es die Möglichkeit und jetzt gibt es die Eltern, die schon Paddel spielen und die ihr Kind vielleicht dann auch mal mit 4, 5 schon im Paddel anmelden. Wir haben es ja bei uns im Club schon teilweise auch im Kids-Training. Da haben wir Kids, die sind erst 5.
Ja.
Und machen da schon mal so ein bisschen Ballschule und so. Und ich glaube, ja, genau wie Wundi sagt, das ist halt bei den großen Nationen gang und gäbe. Ne?
Und was unsere Zuhörer nicht wissen, was wir beide aber wissen, eine deiner Aufgaben als Nationaltrainer ist ja unter anderem auch die Betreuung der Leistungszentren, die der Deutsche Paddelverband definiert hat. Siehst du da in dieser Struktur, also entwickelt sich das so, dass man da hoffnungsvoll sein kann? Oder hast du das Gefühl, da müsste seitens des Verbandes oder seitens auch der Gesamtinfrastruktur einfach noch deutlich mehr gemacht werden? Ich sag mal, was der Hintergrund meiner Frage ist. Weil ich stelle irgendwie immer mehr fest, dass wir auf der einen Seite eine Paddelbubble haben, wo Lizenzspieler drin sind, die Ligen spielen, die Nationalmannschaften spielen und. Das sind ungefähr 10.000 Leute und die wachsen beständig. Viel schneller wächst aber der Teil an Freizeitsportlern, die jetzt mittlerweile bei 200.000, 300.000 sind. Und da ist eine Schere entstanden, die größer ist als in anderen Sportarten. Hm. Also im Tennis gibt's nicht die Tennis spielen, die sind dann meistens auch in irgendeinem Verein registriert, wie auch immer, und haben dann irgendeine Nummer. Im Paddel geht das gerade krass auseinander. Und die Frage ist halt, wie fängt man das ein oder wie kriegt man das dahin, dass man gerade, weil so viele kommerzielle Anlagen auch sind, wo die Leute halt Erwachsene hingehen, spielen nach der Arbeit, was weiß ich, die Paddelpartys feiern, Daydrinking, Tindern, mit der Boombox am Platz aufschlagen und so ihren Social-Sport machen. Wie kriegt man das hin, dass Vereine das so machen, dass wir den Unterbau für eine gute Nachwuchsarbeit bauen können, dass da hinten raus auch was kommt, dass der Abstand zu den Nachbarländern nicht eher noch größer wird als geringer?
Also ich sage mal so, die Leistungszentren sind ein guter Anfang. Da ist vor allem für diejenigen, die jetzt noch mal mehr machen wollen, die jetzt auch noch mal professioneller arbeiten wollen, auf die Frage mit, wie kriegen wir das hin, dass wir die Jugendlichen mehr catchen, ist natürlich, hast du gerade auch schon angesprochen, wir haben sehr viele kommerzielle Anbieter. Und ich sage immer wieder so, wir brauchen so eine Art Kids Days, wo man auch sagt, okay, an einem Nachmittag kostet das für Kinder unter 16 Jahren der Platz zum Beispiel nur 15 bis 20 Euro eine Stunde. Weil da haben wir, glaube ich, das größte Problem, dass man einfach immer wieder sagt, die Kinder wollen nicht 4 Wochen im Voraus buchen, sondern die wollen spontan, wenn die jetzt heute Bock haben und sagen, so, okay, sie treffen sich, wollen die jetzt spontan sagen, okay, wir haben heute irgendwie Bock auf Paddel und dann sollen sie irgendwie heute einen Platz bekommen. Das ist einfach unmöglich nach der Schule, weil du ab 16 Uhr in jeder kommerziellen Paddelhalle oder auch Verein normalerweise am gleichen Tag keinen Platz mehr bekommst. Und selbst wenn ein Platz frei ist, kostet der 40 Euro mittlerweile normalerweise. Da sagen die Kinder dann auch so, puh,
die Eltern,
40 Euro jetzt zu bezahlen für eine Stunde ein bisschen daddeln.
Und dann noch eventuell mit Trainer.
Genau, dazu kommt ja auch noch, dass die Trainer, weil es so einen Mangel an Trainern gibt, Und weil da auch ein dynamisches Pricing entsteht, wenn der Mangel da ist, die Trainerstunden sind astronomisch teuer teilweise, für teilweise auch noch nicht mal so besonders gutes Training. Trotzdem können sie es nehmen, weil sie so gefragt sind. Und das macht es natürlich wahnsinnig unattraktiv für Eltern zu sagen, du, ich habe 2, 3 Kids und die sollen jeweils 2-mal die Woche irgendwie zum Training gehen. Dann hast du am Ende irgendwie eine Kostenstruktur, die nicht nachvollziehbar ist.
Ja, Kosten ist ein Riesenthema. Ja. Gerade auch für die Kids, wie du sagst, welche Eltern sollen das? Ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, also man sagt ja schon immer schnell, Tennis ist ein teurer Sport. Ist auch sicher was dran, gerade mit auch Trainerkosten und dann irgendwie im Winter noch Hallenzeiten und so weiter. Alles nicht so einfach, aber als Luis auch gewechselt ist, dann mehr oder weniger zum Paddel, das ist, also wenn er da den gleichen Aufwand wie im Tennis und wir das komplett selbst tragen müssten, was jetzt zum Glück nicht mehr der Fall ist, aber das sind nochmal ganz andere Summen. Also das ist wirklich im Moment mit der Situation, mit den kommerziellen Anbietern plus Trainerkosten plus der mangelnden Verfügbarkeit und auch den hohen Preisen halt, ist es nicht so einfach. Du gehst gerade hier in Berlin in jeder Sportart, sei es von Fußball, Basketball bis zum Unterwasserheimer, gehst du zum Verein und sagst, ich möchte mein Kind anmelden, zahlst einen Beitrag und dann kriegen die 2, 3, 4-mal die Woche Training, ja. Und alles sehr bezahlbar. Und das ist im Paddel halt im Moment so in der Art noch nicht möglich, ne?
Nee.
Und das ist schon ein sehr springender Punkt auf jeden Fall.
Ja, das ist der Nachteil der Goldgräberstimmung im Paddel gerade.
Daran schließt ja auch an das Thema, mit dass du sagst, die Hobby-Freizeitspieler gehen durch die Decke und die Leistungssportspieler, das wächst auch stetig, aber schon auch eher in einem normalen Rahmen. Weil wenn du dir hier die Anlagen anschaust, da spielen und trainieren in Anführungszeichen auch hunderte Leute. Aber guck den Tennisverein an, es gibt halt keine Vereinsstruktur. In einem Tennisverein, da trainieren dann auch 100 Leute und spielen, aber da gibt es dann auch 8 Herrenmannschaften, 5 Seniorenmannschaften, 5 bis 10 Jugendmannschaften, was auch immer. Und deshalb sind alle mehr oder weniger auch im Leistungssportbereich, egal wie intensiv, angedockt und spielen zumindest mal hier und da ein Verbandsspiel, wie auch immer, oder mal ein Turnier.
Ja.
Im Padel gibt es pro Anlage vielleicht 1 bis 2, vielleicht wenn es hochkommt, mal sogar 3, 4 Herrenmannschaften und das war's.
Ich meine, ich bin mir ja gar nicht so sicher, ob ich das so sehr bedauere. Also ich finde eigentlich, oder ich weiß es gar nicht, ist es nicht vielleicht sogar okay, wenn es einen Sport gibt, der, ne, das muss man sich ja fragen. Wir sind so, weil wir eher aus diesem Lizenzspielerbereich kommen und da so selber auch in dieser Bubble drin sind und so uns da und damit identifizieren und so. Und trotzdem merke es manchmal, wenn wir so trainieren, also wenn wir jetzt zum Beispiel mit unserer Bundesligamannschaft trainieren, geht es schon sehr ernst zu. Wenn wir auf dem Nachbarplatz, habe ich das Gefühl, die Leute haben mehr Spaß als wir. Also die lachen, die spielen, die klatschen sich ab und bei uns ist schon, also da wird, es ist schon auch manchmal witzig, aber da ist schon, also die nehmen das ernster und das
Ehrgeiz frisst Spaß, meinst du?
Ein bisschen. Manchmal denke ich irgendwie, machen die das besser als wir? Also sind die bessere Paddelspieler einfach, weil sie den Sport besser für sich, für ihren Fun nutzen als wir, der sich irgendwie einem kranken Ehrgeiz nachgehen? Ja. Oder anders ausgedrückt, ich glaube, Paddel ist deswegen besonders, weil er halt nicht nur das ist. Und ich glaube, er wird es auch nicht nur sein. Ich glaube, wir müssen gucken, dass das nicht zu weit auseinander geht. Und trotzdem ist Paddel eben ein besonders sozialer Sport. Das macht ihn auch deswegen so wachstumsstark. Aber das grenzt ihn auch in gewisser Weise ab vom Leistungsgedanken.
Das auf jeden Fall. Das ist halt dieses klassische Lifestyle-Sport.
Richtig. Und das ist insofern Fluch und Segen zusammen.
Aber wenn man natürlich wie wir hier alle drei und auch gerade Wunni und ich dann in Sachen Jugend und Nachwuchs immer probieren, die förderfähigen Kinder zu finden und generell auch mehr Kinder und probieren da was aufzubauen und da auch im Leistungsbereich so ein bisschen einen Unterbau hinzukriegen, dann ist es natürlich, also ich meine, ich finde das super, dass die Hallen alle voll sind und die haben da alle super Spaß und haben da ihre Events und alle posten dann noch 8-mal bei Social Media irgendwas. Ist ja für Bekanntheitsgrad, Reichweite und für den Betreiber logischerweise alles wunderbar. Aber das geht natürlich auch zu einem gewissen Teil auf Kosten dieser Entwicklung im Leistungssportbereich. Ja.
Dann habe ich noch eine ketzerische Frage, wenn ihr schon dabei seid. Weil ihr beide, also weil du bist ja genauso verantwortlich für die Jugendlichen, das wissen ja auch unsere Zuhörerinnen nur zum Teil. Du bist ja im Vorstand beim Deutschen Paddelverband auch zuständig für die Juniorenmannschaft. Und eine Sache, die mir auch auffällt, über die ich immer nachdenke, weil wir sponsern ja auch ein paar jugendliche Spieler, unter anderem dein Sohn, aber auch Paul Richter, und sind mit sozusagen mit relativ vielen Spielern im Austausch. Und eine Sache, die mir auffällt, wo das eine ist ja sozusagen das spielerische Training, gibt es eigentlich auch Training in Sachen Social Media für die Kids? Mein Eindruck ist, dass alle, die erfolgreich sein wollen, nicht nur auf dem Spielfeld erfolgreich sein müssen, die müssen auch in dem Bereich erfolgreich sein. Sehen wir daran, die Einzige, die bisher in Deutschland wirklich professionell das machen kann, ist Vicky Kurz. Aber das macht sie nicht, weil sie Nummer 70 oder 80 der Welt ist. Das macht sie, weil sie halt einen professionellen Social-Media-Auftritt hat und entsprechend Follower hat, die Sponsoren anziehen und so. Und ist es nicht auch Aufgabe, so widersprüchlich das teilweise ist für Eltern oder wie schwierig daran zu gehen, müsste man die nicht, weil das ist nun mal der Insta-Sport sozusagen, müsste man die da nicht auch schulen in dem Bereich?
Medientraining für die Junior-Nationalmannschaft, Wundi.
Auch für die aktiven Nationalmannschaft, weil ich sehe das immer so. Wir haben neulich das Gespräch gehabt bei uns auch im Vorstand. Da ging es um die Frage, wie kriegen wir mehr Zuschauer zu so einem 1500er oder 1000er Turnier? Und aktuell ist es so, dass wir natürlich, wenn wir Leute haben, die in dem Bereich aktiv sind, wie jetzt Wunni, Jojo, Nick Merten, Christian Böhnke, die Top-Spieler in Deutschland, die aber Social-Media-mäßig sozusagen noch nicht voll ausgebaut sind, sagen wir es mal vorsichtig, wenn wir die gegenüberstellen, die locken noch nicht die Massen in solche Venues rein. Wenn wir aber im Unterschied Leute sehen wie, keine Ahnung, Moritz Leitner, Mats Hummels, die ganzen Fußballer, die mit irgendwie 100.000 Followern oder auch Leute, die einfach Social-Media-mäßig aktiver sind, so diese Road-to-Leute, die wiederum, die haben halt richtig Anhänger schon, die wahrscheinlich sogar hingehen würden, den zugucken würden, obwohl die für ihr Leben nicht spielen können, teilweise. Auch das ist ein Teil von dem Sport, finde ich, den wir berücksichtigen müssen.
Ja, auf jeden Fall, wobei ja, ich glaube, den tatsächlich Hauptjob, in Anführungszeichen, Paddle-Influencer, ich weiß nicht, ob es da wirklich schon welche von gibt, die komplett nur davon leben, also die jetzt nur rein Social-Media-Aktivitäten machen, ne? Aber ich habe da gerade rausgehört, Wunni, übrigens, Jasper wünscht sich den Paddle-Influencer Matthias Wonner,
ja.
damit wir die Hallen voll kriegen.
Ja.
Okay. Mit Zuschauern wohlgemerkt.
Wird gemacht.
Sehr gut.
Das wird ja wohl möglich sein, ja, oder?
Das wird möglich sein. Ja, das kriegen wir hin. Ja, also dieses Instagram-Game, das ist halt leider echt nicht so einfach. Vicky macht das sehr gut, da hast du es ja schon angesprochen. Und sie hat halt auch eine riesige Sichtbarkeit eben auch für die Sponsoren. Ist auf jeden Fall mal eine Möglichkeit, die wir vielleicht mal in Betracht ziehen müssen, dass wir da mit einer Agentur vielleicht auch mal zusammen, weil du sagst es selber, unser Instagram-Game ist auch nicht ausgereift, ne? Also da kann man immer noch viel machen, aber da müsste man halt vielleicht wirklich mal mit irgendeinem Experten oder mit jemandem, die das wirklich sehr viel machen, einfach drüber sprechen, was man da so machen kann. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, so okay, vielleicht müssen wir auch einfach mehr Content produzieren von den Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Haben wir jetzt die letzten Jahre, finde ich, auch von Verbandsseite schon deutlich mehr gemacht, als wir es noch von vor 4-5 Jahren gemacht haben zum Beispiel.
Wohlgemerkt, wir hatten zur Junioren-Europameisterschaft hatten wir extra eine Social-Media-Beauftragte mit dabei.
Das ist richtig. Aber ich glaube, ich bin jetzt da auch kein Experte auf dem Gebiet, aber wir müssen das natürlich auch für die Firma machen und haben da auch so unsere Erfahrungen und haben auch ich habe auch eine Social Media Managerin, die sich sozusagen darum kümmert die ganze Zeit. Und ich glaube, der eine Kern, der immer wieder rauskommt, ist halt, und deswegen habe ich es auch nur erwähnt im Zusammenhang auch mit einer, sagen wir mal, in einer Trainingsdisziplin auf dem Feld, ist es eine Social Media quasi eine Arbeitsdisziplin, was das Posting angeht. Also das heißt, Kontinuität und Regelmäßigkeit und eine Disziplin dabei, das zu machen, nicht nur alle 2-3 Wochen irgendwie einen Post von der Trainingseinheit nochmal zeigen, wie man eine Vibora cool gemacht hat oder so, sondern tatsächlich strukturiert aufzubauen. Das sieht man ja bei denen, die so eine Storyline verkaufen, so eine Road-to-Geschichte, weißt du, ein Moritz Leitner wird möglicherweise es nicht ganz schaffen in die Nationalmannschaft. Aber das ist auch am Ende nicht...
Wunni ist sich nicht sicher.
Ist nicht sicher. auch hier kein klares Dementi. Du merkst, das ist ein Muster. Aber das ist am Ende gar nicht so entscheidend. Ne? Also es ist nicht entscheidend für die Leute, weil wenn du so eine Road-to-Geschichte hast und der zeigt immer, wie er trainiert, wie er das macht, wie er das macht, wie er das macht und du merkst auch, wie sein Social-Media-Kram, jetzt zeigt er sich, wie er halt unterschreibt bei Babolat und Vertrag macht und das nächste. Und die Leute mögen das, die feiern das, dass er halt beständig postet und postet und postet. Und ich glaube, das braucht halt, ich glaube, wenn man das will, wenn man den Job beruflich machen will, ist das, glaube ich, ein Teil, um den man nicht rumkommt. Das ist mein Eindruck.
Also ich sag mal so, ne, du hast natürlich mit Moritz Leitner hast du halt jemanden auch, der ein komplett anderes Backup nochmal hat. Ja, der ist ein Fußballprofi gewesen, der hat bei Borussia Dortmund gespielt, der hat schon im Endeffekt alleine durch sein Fußballding, ich weiß nicht, wie viele Follower er mittlerweile hat, aber
260.000.
Ja, also alleine dadurch hat er schon so seine gewisse Basis erreicht mit, keine Ahnung, 50 bis 100.000 mindestens. Und das ist halt so dieser größte Step, dieser Anfang, diese Followerschaft zu finden, die da wirklich Bock drauf haben, dieses Posting, weil Jojo und ich haben das ja zum Beispiel auch vor zweieinhalb Jahren haben wir das ja wirklich auch ein bisschen mehr gemacht, auch immer noch nicht perfekt, aber diese Anfangsfollower zu gewinnen bis zu 10.000, 15.000 Followern, dass du mal so eine gewisse Followerschaft hast, das ist einfach super viel. Also das ist super anstrengend, das ist super schwierig, die zu finden, dass die dann auch wirklich da Bock darauf haben und vor allem die dann auch zu halten. Und du sagst es, wenn du halt wirklich professioneller Paddelspieler sein möchtest, brauchst du das auf jeden Fall mit in deinen Plan mit drin, weil das ist nicht einfach nur so dann 2 Stunden Vormittagstraining, 2 Stunden Nachmittagstraining, 1 Stunde Cooldown, 1 Stunde Warm-up und so weiter. Sondern das ist dann halt wirklich nochmal 1 Stunde bis 1,5 Stunden oder 2 Stunden teilweise Arbeit hinten dran, weil das ist wirklich, das zieht super viel Energie und das zieht auch super viel Kraft so und auch mental, weil du musst dir immer wieder was überlegen, du musst dir was Neues überlegen, was die anderen vielleicht noch nicht gemacht haben, weil viele springen dann immer auf den Zug auf, aber wenn du dann nicht der Erste bist, bringt das dir auch nicht mehr ganz so viel. Aber gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass das zu einem, sag ich mal, wirklich professionellen Paddelspieler, der da Profi werden möchte oder Profi ist, definitiv mit dazugehört.
Also ab jetzt Trainingsplan 100 Bandeja, 50 Volley, 5 Klimmzüge, 3 Posts.
jeden Tag.
5 Beiträge, aha, 3 Reels.
Let's go. Das will ich aber sehen von dir jetzt.
Von mir, um Gottes Willen.
Vor allem die Klimmzüge.
Oder die Frage, das Ding ist ja auch so ein bisschen, wo willst du damit hin? Also aus meinem Gefühl würde ich jetzt sagen, wir sagen das, das gehört dazu, weil du mit Paddel selbst nicht, Stand jetzt, noch nicht genug verdienen kannst. Und deshalb musst du, um genug Geld zu verdienen, über Sponsoren, wie auch immer, musst du auch Social Media machen und da halbwegs erfolgreich sein. Also als Mittel zum Zweck.
Ich habe gestern so den Podcast gehört von Andy Roddick, wo er mit dem Manager von Roger Federer gesprochen hat und wo es um die Ablösegeschichte ging, wie die sich von Nike getrennt haben, beziehungsweise wie Nike nicht mehr weitermachen wollte mit Roger Federer, weil die auch nicht gesehen haben, dass er nach seiner Karriere irgendwie noch genug macht und so. Und da ging es letztendlich um die Frage, dass sie einen Partner suchten, der gesagt hat, ja, der auch erkannt hat, und das war damals eben der Chef von Uniqlo, der gesagt hat, Roger Federer hört vielleicht auf Tennis zu spielen, aber Roger Federer hört nicht auf, Roger Federer zu sein. Der ist weltbekannt und da gehen wir rein. Ich glaube, dass du in der heutigen Zeit, wenn du nichts machst und du die Nummer, weiß ich nicht, 6 der Welt im Tennis bist, aber dich dem Game total verweigerst, wirst du es einfach ungleich schwerer haben. Also du kannst natürlich davon leben und das ist dein Beruf und wie auch immer, aber es ist egal, ob es Tennis oder Fußball oder sonst was ist. Wenn du nichts machst in dem Bereich, wirst du es schwer haben, dich durchzusetzen, weil wiederum auch eine Mannschaft, die dich anstellt, also auch eine Fußballmannschaft, will jemand haben, der Trikots verkauft. Und wenn du nicht in dem Spiel aktiv bist, also am Ende muss ein Cristiano Ronaldo nicht unbedingt Tore schießen. Er hat halt 500 Millionen Follower bei Instagram und Co. Das verkauft die Trikots. Ich glaube, das ist ein nicht mehr zu trennender Teil von Profisport geworden. So wie Models heute auch nicht mehr einfach nur gut aussehen können, die brauchen auch einen Social-Media-Auftritt, weil die müssen als eigenes Branding, als eigene Marke auch schon einen Teil mitverkaufen. Und ich glaube, das ist bei Sportlern auch so. Deswegen, das ist jetzt gar nicht so kokett gemeint. Ich glaube, das ist ein Teil ist, den man beibringen muss und auch sinnvoll beibringen muss, weil es heißt ja nicht, dass du der totale Tanzbär sein musst, der irgendwie alles Mögliche macht bei Instagram, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Du kannst ja auch was Zurückhaltendes, Nachhaltiges, vielleicht auch was im karitativen Bereich machen oder so. Oder irgendwas, was deiner Persönlichkeit entspricht. Du musst ja nicht irgendwie der, ja wie gesagt, der Tanzbär oder der Zirkusclown sein, der da aktiv ist. Aber ich glaube, du musst irgendwas machen, um deine Brand, nennen wir es mal, zu sichtbar zu machen.
Ja, da ist natürlich Social Media auf jeden Fall ein guter Weg. Wobei, ich finde, dass der Vergleich mit Fußball und Tennis hinkt halt ein bisschen, weil also vor allem die Top-Spieler und Spielerinnen da, die sind ja finanziell komplett unabhängig und haben es im Zweifel auch gar nicht unbedingt nötig, ihre Brand aufzubauen. Sie können das natürlich und ich bin voll bei dir, dass das mittlerweile mehr oder weniger dazugehört. Es gibt ja auch nur ganz wenige, die sich da komplett raushalten. Und gerade für Leute, die schon sehr, sehr bekannt sind, ist es ja auch ein relativ einfacher Weg sogar. Die können da auch eine Agentur bezahlen und können da über Social Media noch ein bisschen Zusatzeinnahmen mitnehmen. Aber ich glaube, im Padel ist es zumindest so, wie der Stand jetzt ist, ist es natürlich eventuell sogar zwingend notwendig, um eventuell auch den eigenen Weg zu finanzieren. Ne? Wenn wir jetzt bei...
Ja.
Ich finde es halt auch so ein bisschen schwierig, ne, wenn wir jetzt über 14-, 15-Jährige sprechen. Klar sollte man die schulen und so, aber da ist dann immer auch die Frage, bis zu welchem Grad sollen die sich schon da komplett präsentieren und irgendwie ihr Leben online zeigen, was ihnen vielleicht, worauf sie in 5, 6, 7 Jahren keinen Bock mehr haben und alles ist in der Welt. Ne? Aber klar, da ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, den eigenen Weg so ein bisschen sowohl mit zu finanzieren im besten Fall oder halt auch Kontakte zu knüpfen und irgendwie sichtbar zu sein.
Und dann noch eine letzte Frage zum Thema Entwicklung, weil du hattest es ja schon angesprochen, dass wir ein paar Spieler haben, die es jetzt ernster nehmen, wie zum Beispiel Jonas Trümpler oder Lenny Ströhl. Und wenn ich höre, dass du sagst, Paul Richter auch, dann freut mich das besonders, weil er das auch so angekündigt hat, dass er das jetzt total ernst nehmen will und so. Und das finde ich auch als Sponsor super. Ganz nebenbei bemerkt, weil er auch ein wahnsinnig netter Kerl ist.
Aber Lucho hatte völlig vergessen, ne?
Spielt offensichtlich in der Planung des Bundestrainers keine Rolle mehr.
Ich habe ja und so weiter gesagt. Wenn ich jetzt alle Namen nenne, dann sind wir morgen noch hier.
Wie ist es, weil einige von denen, also ich weiß, dass jetzt zum Beispiel Jonas Trümpler und Lenny Ströhl, die gehen ja jetzt, glaube ich, ins Ausland nach Mallorca, ne? Richtig? Und ich glaube, Miller Blaschke, glaube ich, auch bei den Mädels. Ist es im Moment überhaupt denkbar, dass man, wenn man hier in Deutschland bleibt und das nicht macht, ist es dann vorbestimmt, dass man den Anschluss verliert? Also muss man das aktuell noch machen oder könnte man auch hier bleiben? Ist es möglich, auch hier Trainingsbedingungen zu finden, auch hier ein Training zu machen, das einen sozusagen den Anschluss hält oder auch dahin bringt, wo man hin will?
Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Weil wir haben mittlerweile in Deutschland wirklich nicht unfassbar viele sehr gute Trainer, aber wir haben mittlerweile gute Trainer. Wie gesagt, das sind jetzt keine 100 Stück, aber es gibt mittlerweile einige, die da wirklich sehr, sehr gute Arbeit leisten. Es muss halt irgendwo bezahlbar sein. Das ist halt ein sehr großes Thema. Da kommen wir wieder auf den Punkt halt Kosten, auch mit kommerziellen Hallen und so weiter. Da muss man eben irgendwie einen Weg finden zu sagen, so okay, da darf halt keine Stunde jetzt für einen Top-Jugendlichen für 140 Euro kosten mit Platz und Top-Trainer im Endeffekt, sondern das muss halt definitiv weniger sein. Und da muss man dann eben Trainingsgruppen aufbauen. Ja, und wenn man das erstmal alleine macht mit dem Trainer, ist das auch noch okay. Wie gesagt, ist halt wieder ein Kostenthema. Aber ich bin der Meinung, wenn du von klein auf so anfängst, kannst du, wenn du mit einem guten Trainer, der da wirklich engagiert ist, kannst du auch hier den Anschluss halten. Was eben in Spanien, also sage ich mal vor allem auf dem Festland, so Barcelona, Madrid und so weiter, nochmal das große Plus ist, dass du einfach nochmal viel, viel mehr Spielpartner hast, mit denen du dich messen kannst. Das haben wir aktuell in Deutschland nicht. Deutschland ist ein sehr großes, verbreitetes Land. Ja, wenn du vom Süden mal kurz nach NRW fahren möchtest, fährst du teilweise deine 6-7 Stunden. Da kannst du nicht einfach mal sagen, so okay, für einen Tag fahren wir jetzt mal dahin, machen irgendwie 2 Trainings aus und fahren wieder zurück. Das ist einfach zu weit dafür. Und das kriegen die zum Beispiel in Holland sehr gut hin. In Holland fährst du von einem zum anderen Ende, fährst du, glaube ich, maximal 4 oder 5 Stunden. Dann treffen die sich irgendwo in der Mitte, dann ist es für jeden 2 Stunden. Und dann für 2 Stunden kann man sich auch mal dann für 2 Stunden am Vormittag und 2 Stunden am Nachmittag zum Beispiel treffen. Und dann fährt man wieder zurück, dann lohnt sich das auch wirklich. Aber das ist eben nochmal der große Vorteil, was man in Spanien hat, dass man sich einfach nochmal messen kann gegenüber anderen Jugendlichen und da halt einfach nochmal 100 verschiedene Spielpartner hat, anstatt vielleicht maximal irgendwo 5 in seiner Umgebung, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man das in Deutschland gut hinbekommen könnte.
Ich glaube auch, was Ronny gerade sagte, also der größte Unterschied und der wichtigste Punkt sind auf jeden Fall, ist die Competition mit Leuten, im besten Fall im gleichen Alter. Ja, weil ich glaube, Training, Einzeltraining, Gruppentraining, wie auch immer, mit guten Trainern.
Du willst damit sagen, dass wenn dein Sohn ab und zu mit so einem grandiosen Ü50-Senioren-Nationalspieler mit, dass das nicht der Traum seiner Existenz ist? Also, dass es noch was Besseres gibt als das?
Das würde ich niemals sagen. Okay. Aber also gerade im Jugendbereich ist natürlich, ist ein drastischer Unterschied und wahrscheinlich nicht nur Spanien, sondern auch die Top-Nationen dahinter, Frankreich, Italien, Schweden, Portugal, die haben halt eine richtig breite Masse in fast allen Jahrgängen, die auch untereinander echte Challenge und Competition haben. Und all die Namen, die jetzt hier gerade gefallen sind, sozusagen unsere deutschen Top-Talente, die haben eigentlich
dahinter
hierzulande, da kommt schon mittlerweile was, gerade so im U14er-Bereich und so kommt schon was nach, aber halt noch nicht auf dem Level.
Okay, pass auf.
Das heißt, sie sind im Moment Einhörner.
Eigentlich. Jetzt haben wir noch ein großes Thema, das wollen wir auch noch ansprechen, wo wir dich dabei haben, weil wir haben ja gerade wurde ja verkündet vor wenigen Tagen, dass Deutschland die Ausrichtung der Finalrunde der EM 2029 zugesprochen bekommen hat. Da entstehen ja ein paar Fragen daraus. Ich habe selber ein paar Fragen dazu. Jetzt, wo wir dich schon mal da haben. Das erste ist, bist du da noch als aktiver Spieler dabei und bist du dann noch in der Nationalmannschaft?
Ja.
Zweite Frage.
Endlich mal eine klare Antwort.
Dann, jetzt bist du ja auch noch bei den Jugendlichen sehr aktiv. Gibt es bei den Jugendlichen Spieler, die bis dahin, bis 2029, sich so entwickelt haben werden, dass die da für Deutschland an den Start gehen werden? Und dann.
Ich muss aber kurz immer unter der Prämisse, dass sie weiter so arbeiten und dass man halt weiter gesund und fit bleibt.
Und jetzt frage ich es ganz direkt. Spielt Jonas Trümpler 2029 besser als Matthias Wunner?
Das will ich doch schwer hoffen.
Also ich will es auch hoffen. Das ist auch das Ziel von Joni. Du hast gefragt, wie Matthias Wunner jetzt oder wie Matthias Wunner 2029?
Das ist in der Tat das ist sehr,
sehr, sehr clevere Nachfrage. Ja. Weil du bist 33, ne?
Ja.
36 kann ich dir sagen, schwieriges Alter. Da geht nicht mehr viel. Da geht nicht viel.
Wunni in his prime.
Das ist Prime Wunni. Also ich möchte das gerne so haben, dass er auf jeden Fall besser spielt. Ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ja, ich möchte, dass er sich weiterentwickelt. Er ist ja auch schon ab und zu mal jetzt bei mir beim Training gewesen. Er hat jetzt auch wieder, finde ich, einen sehr guten Sprung gemacht, das letzte halbe Jahr. Aber es ist natürlich auch jetzt für ihn ein neuer Schritt, jetzt nach Mallorca zu gehen, wie er damit klarkommt, wie die Trainingsbedingungen da sind. Ich kann es jetzt gerade nicht hundertprozentig beantworten. Aber wie gesagt, ich hoffe es, ich wünsche es mir. Aber gucken wir dann 2029 bei den Turnieren.
Aber nochmal, das war natürlich jetzt sehr im Detail und auf euch beide bezogen, die Frage. Aber würde mich auch interessieren, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Ich meine, 3 Jahre sind auch schon eine lange Zeit, aber ihr so als jetziges Nationalteam macht das ja auch schon eine ganze Weile und seid da bis jetzt noch recht unangetastet. Was glaubst du, wie viel könnte oder wird sich bis dahin so im Nationalteam grundsätzlich noch verändern? Oder
bleibt das für immer so?
bleibt das für immer die Kölner Nationalmannschaft?
Also ich sag mal so, ich glaube, es wird sich in allzu naher Zukunft noch nicht allzu viel ändern. Es ist jetzt gerade schon so ein bisschen jetzt gerade im Moment, dass sich so ein bisschen was verändern wird. Jetzt wahrscheinlich auch dieses Jahr. Gucken wir mal, da wird es vielleicht 1-2 neue Namen geben, die jetzt mit dabei sind. Und vielleicht 1-2-3 Leute, die die letzten Jahre dabei waren oder auf der Kippe standen, die dann jetzt nicht mehr vielleicht dabei sind. Das ist nicht meine Entscheidung. Müssen wir mal gucken, was Pablo sich da so ausgedacht hat.
Ich höre da aber einen Verdacht raus.
Ja gut, wir unterhalten uns ja auch drüber, was da gerade
so in
Deutschland so passiert.
Was kannst du denn da schon so erzählen? Wie war denn so das letzte Kadertraining?
Gut, hat Spaß gemacht. War eine gute Qualität dabei. Es waren einige dabei, einige waren nicht dabei. Ja, im Endeffekt muss Pablo sich dazu Gedanken machen. Wir haben ein paar Leute, die jetzt wirklich gerade so an die Nationalmannschaft klopfen, die das auch letztes Jahr schon gemacht haben. Ja, dann haben wir zum Beispiel auch einen Joni, der mit einem Tobi auch sehr gute Ergebnisse dieses Jahr auch schon gemacht hat. Der klopft da auch schon an die Nationalmannschaft mit ran. Aber jetzt, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ich glaube, es wird sich auf ja, vielleicht ein, zwei, drei Positionen was ändern können. Aber viel mehr, glaube ich, wird sich bis 2029 noch nicht verändern.
Was denkst du denn?
Wer bin ich, um Matthias Wunder zu widersprechen? Nein, aber ja, also das war ja Hintergrund meiner Frage, weil ich es mir auch kaum vorstellen kann. Also so lange, das ist jetzt noch nicht ewig, aber wie ich jetzt so aktiv in dieser Paddle-Bubble bin und sie auch verfolge, muss man ja sagen, dass, sorry, dass die Jungs gerade, Wunni, Jojo und Nick und Böni, da einfach einen sehr großen Vorsprung haben. Man sieht es ja bei, also man muss ja nur die Turniere verfolgen, gerade in Sachen Konstanz, und dass ja da in 8 von 10 Fällen dieses Finale auch am Ende steht.
Du weißt aber, dass unser gemeinsamer guter Bekannter und dein dritter Sohn, Samu Alonso, sehr, sehr knapp in 2 Sätzen verloren hat und da ganz große, sagen wir mal, ganz große Glut in dem entfacht wurde dadurch. Und er sich jetzt sehr viel zutraut.
Das war auch vorher schon der Fall, ja. Aber gut, in der Thematik würde ihm noch der deutsche Pass fehlen.
Ja.
Aber ja, also wie Wunni gerade schon angedeutet hat, es gibt ja mit Sicherheit, Joni ist jetzt das Beispiel aus dem Juniorenbereich, aber auch ansonsten, allein wenn man ins Ranking guckt, ja, 2, 3 Namen, die da anklopfen, aber am Ende zeigen ja auch die Turniere immer wieder, dass
die
Weidenader immer wieder vorne landen.
Also ich finde es halt, sorry, ich muss aber kurz reingrätschen, ich finde es halt super wichtig, dass die Jugend jetzt daraus einfach auch nochmal Motivation schöpft, dass 2029 die EM hier in Deutschland stattfindet, einfach noch intensiver, noch härter zu trainieren. Ja, weil wir haben eben nun mal einen Vorsprung und ja, wir werden zwar älter, aber ich habe trotzdem das Gefühl, wir lernen jedes Jahr einfach mehr dazu. Einfach auch durch unsere Zeit in Spanien, durch unsere internationalen Matches, die wir immer noch spielen, lernen wir trotzdem dazu. Also es heißt eigentlich, wir werden nicht schlechter, sondern wir werden eh ticken noch mal stärker. Und wenn wir unsere körperliche Verfassung irgendwo halten können, dann wird das auch in den nächsten Jahren der Fall sein. Und dann müssen die Jugendlichen trotzdem erstmal irgendwo die Motivation draus schöpfen, zu sagen, so okay, 29 will ich unbedingt dabei sein. Und die müssen halt den Gap, den es gerade irgendwo gibt, irgendwo erstmal schließen, damit sie da aufschließen können und dann halt auch irgendwie am besten vorbeiziehen können.
Und da müssen sie die Motivation draus ziehen. Ist das bei Jungs und Mädchen eigentlich, sagen wir mal, gespiegelt? Also ist es bei den Mädchen der gleiche, da wissen wir ja auch, da haben wir noch andere Themen mit Vicky Kurz und so weiter, aber wir haben ja auch eine Bestandsnationalmannschaft und sind da die Abstufung oder die Unterschiede ähnlich, auch die Entwicklung ähnlich, oder haben wir da eine andere Dynamik im Nachwuchsbereich?
Sie sind ähnlich. Wobei bei den Mädels wirklich ein Problem haben, ist so der jüngere Jahrgang so. Alles, was unter 14 ist, da kommt tatsächlich sehr, sehr wenig nach gerade. Und was wir vor allem bei Jungs und Mädels einen großen Gap haben, sind so zwischen, ich sage jetzt mal 17, 18 bis, ja, 23. Wir haben jetzt noch eine Miller und eine Selina, die ja noch einen Ticken jünger sind, aber da in diesem Bereich fehlt einfach noch so ein bisschen mehr auch die Breite. Ich sag mal so, U16 sind wir echt ganz gut aufgestellt, für die nächsten Jahre dann auch. Und ja, also die Dynamik ist ungefähr gleich. Die Jungs sind gerade dabei, dass sie noch mal ein bisschen mehr international spielen, aber vor allem auch unsere U16er Mädels. Ja, wenn ich jetzt wieder Namen nennen muss, weil ich hoffe, ich vergesse jetzt keine, aber ich sage jetzt einfach nur ein paar Namen wie Zoe, Commander, Nala, Alexa und so weiter. Feline und Anna Karoleda sind jetzt zum Beispiel auch im Ausland unterwegs, gerade mit einem Auslandsjahr bei einer ausländischen Schule zum Beispiel auch, wo sie dann auch im Ausland Erfahrungen sammeln. Das kommt immer mehr. Ja, ein Lenny und ein Joni, die gehen jetzt nach Mallorca, ein Jan ist auch auf Mallorca. Das wird jetzt immer mehr und das müssen sie halt einfach fortführen und da Motivation draus schöpfen, dass sie 2029 einfach dabei sein wollen. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch schon eine Nachricht von einem Schüler von mir, der meinte so, als das rauskam, so okay, 2029 will ich dich aus dem Nationalteam sozusagen verdrängen, da will ich dabei sein. Ob er mich jetzt verdrängen will, weiß ich nicht, aber er will auf jeden Fall dabei sein. Und das ist halt genau das, was hoffentlich Motivation für die Kinder einfach nochmal bringt jetzt.
Wenn du keine Beschränkung hättest in Sachen Budget und du auf den Knopf drücken könntest, um irgendwas in die Wege zu leiten, also irgendeine Veränderung, irgendeine Maßnahme oder irgendwas, was du gerne hättest im Paddelbereich, um die Jugendlichen stärker zu fördern beziehungsweise die Entwicklung zu verbessern, was würdest du da machen?
Also für die jetzt, sage ich mal, im Kader sind, einfach jeden Tag Training anbieten können. Training anbieten können, Matches anbieten können, Fitnesstraining anbieten können, mentales Training anbieten. Dass man sagt, okay, man versammelt sich. Ich würde ganz ehrlich alle Kinder einfach zu mir holen und sagen so, okay, hier Hotel XY, da könnt ihr schlafen, ist kostenlos. Wir haben eine Schule, die vormittags, keine Ahnung, 8 bis 10 Uhr gibt es sozusagen Sportunterricht. In diesem Sportunterricht dürft ihr Paddeltraining machen, dann machen wir 8 bis 10 Uhr eine Einheit, dann gehen sie in die Schule und dann am Nachmittag macht man nochmal 1,5 Stunden Matchtraining, danach noch eine Stunde Fitness, danach noch irgendwie ein bisschen Cooldown und vielleicht Mentaltraining und dann ab ins Hotel oder ins betreute Wohnen und das jeden Tag.
Jeden Tag nicht nur in den Ferien, sondern jeden Tag. Das heißt, das klingt nach der Entwicklung der Idee der Wunner Trainingsakademie. Frage, ja. Anschlussfrage dazu, wo siehst du Padel insgesamt in Deutschland in, sagen wir mal, in 5 bis 7 Jahren?
Jetzt wird es zum Bewerbungsgespräch hier. Ich weiß nur noch nicht für was.
Ich sehe Padel in 5 bis 7 Jahren immer noch sehr rasant wachsen. Ich habe so ein bisschen Sorge um die Jugend, weil wir vor allem das Thema ja Kosten schon angesprochen haben und die, vor allem die kommerziellen Anbieter, kann ich natürlich auch die Herangehensweise verstehen, dass sie sagen so, okay, warum sollten wir jetzt am Nachmittag den Platz für 20 Euro vermieten, wenn wir die ganzen Plätze auch für 40 Euro vermieten? Aber wenn wir halt in 5 bis 7 Jahre gucken, da ist nun mal die Jugend das, was uns irgendwo weiterbringt. Und wir müssen einfach mehr Leistungsspieler noch nach vorne bringen, damit die Jugend auch merkt, so okay, wie jetzt zum Beispiel eine Vicky Kurz, wie ein Agus Ricker, die jetzt das voll professionell machen, wo sie hinschauen können und sagen können, okay, geil, in Deutschland kann man das auch hinbekommen, dass man wirklich 70 in der Welt steht zum Beispiel. Und solche Vorbilder brauchen wir auch und das kriegen wir halt nur dadurch, dass wir eben das Training anbieten können und nicht zu Wucherpreisen im Endeffekt. Und wenn wir das in die richtigen Reihen kriegen, dann sehe ich Padel Deutschland in 5 bis 10 Jahren wirklich auf einem sehr, sehr aufsteigenden Ast und dass wir da auf jeden Fall die Top 10 reinkommen können, wo wir vorhin drüber gesprochen haben und sogar auch höher angreifen können.
Und was macht Matthias Wunner in 5 bis 10 Jahren?
Hoffentlich nicht mehr Nationalmannschaft spielt, weil dann hoffentlich die Jugend auch dabei ist. Aber ich sag mal so, ich würde es natürlich, sagen wir mal persönlich, wenn es olympisch wird zum Beispiel, trotzdem nochmal alles in die Waagschale werfen, da vielleicht auch nochmal mit hinzukommen.
32, wie alt ist er dann? 32, jetzt haben wir 26, 6 Jahren, 39, 40. Ja, ein Padel nicht unmöglich.
Man könnte, also auf jeden Fall privater Natur, aber ich möchte auch weiterhin versuchen, die Jugend zu fördern und da auch keine Wucherpreise irgendwo für die Jugend aufzurufen, wenn ich jetzt auch, ich gebe ja mittlerweile auch sehr viel Training und möchte gerne da einfach auch sehr vermehrt Training anbieten für die Jugendlichen, was ich mittlerweile auch schon mache und da einfach auch weiterhelfen, dass das einfach noch bessere Strukturen einfach bekommt.
Also wir halten fest.
Also Ronaldo und Messi haben gerade eine Fußball-Weltmeisterschaft mit 39 und 40 gespielt. Sagen,
wir halten fest,
also, ich bitte dich,
Olympia, das Ziel,
ja,
ist die
Schlagzeile.
Die Schlagzeile.
Wunni will zu Olympia.
Genau, der Thumbnail für diese Folge.
Genau.
Wunni zu Olympia, Fully fährt zu Olympia.
Ja, sehr gut.
Und wenn es nicht als Spieler ist, dann gerne als Betreuer.
Genau, Wunni destroys Jonas Trümpler für Olympia. Die Wunni oder die Matthias Wunner Trainingsakademie ist eine Möglichkeit, die besteht. Und ich habe noch eine persönliche, du sagtest hoffentlich nicht mehr Nationalmannschaft. Ich hoffe das Gegenteil. In 7 Jahren bist du nämlich alt genug, um eine Senioren-Nationalmannschaft zu spielen. Und dann bin ich alt genug, um in der Ü60 zu spielen, du in der Ü40 und wir könnten zusammen in der Nationalmannschaft spielen. So sehe ich unsere Zukunft.
Nächste Schlagzeile.
Ja, nächste Schlagzeile.
Aber um nochmal ganz kurz auf die Wunderakademie einzugehen, das ist ja, also das war jetzt so ein bisschen gesponnen, sage ich mal, aber Thema Sportschule, Thema, weiß ich nicht, auch schon ein bisschen weiter gesponnen, Paddelinternat oder sowas, ja. Das ist natürlich, und theoretisch, also klar, wir haben jetzt die Jungs und Mädels auch, die schon ins Ausland gehen, aber das wäre auf jeden Fall, wenn man nicht beschränkt wäre, wenn du sagst, wenn wir jetzt einen Wunsch frei hätten und auch finanziell da aus dem Vollen schöpfen könnten, dann müsste man jetzt die Top-Talente wirklich zusammenziehen. Im Moment ergibt nur NRW Raum Köln Sinn von sowohl Trainern als auch
nicht Sportforum Hohenschönhausen oder irgendwie sowas, alte,
auch sehr gut,
alte Oststrukturen wieder aufleben lassen,
auch sagen, sehr
einen
gut.
Paddelplatz hinstellen und sportfrei, sage ich mal.
dann ein paar Drills.
Ja, ein paar Drills.
Ja, aber vor allem auch in Sachen, auch da wieder nicht nur Trainer, sondern Spielpartner und Gegner, Trainingspartner-Optionen. Ne? Ich meine, zum Beispiel bei einem Joni, ich habe gesehen, jetzt sogar auch Lenny, glaube ich, durfte mal reinschnuppern, haben halt bei euch, bei der Nationalmannschaft mittrainiert. Das ist natürlich Gold wert. Ne? Ja. Das ist, also da weiß ich gar nicht, das ist wahrscheinlich sogar noch wertvoller als in Spanien mit anderen Jugendlichen zu trainieren, aber natürlich tagtäglich noch besser. Und sowas wäre ein Traum. Also die Top-Talente zusammenzuziehen und da halt mit zweimal am Tag Training zu fördern, wäre kaum zu schlagen.
Das heißt, wir nehmen das auch mit als Aufruf für potenzielle Investoren und Partner, die sich dafür interessieren. Ist jetzt gar nicht doof gesprochen, sondern das ist ja durchaus was. Im Moment wird ja wahnsinnig viel im Padel investiert. Das ist eine tolle Idee. Und mit Matthias Wunner ist jemand da, der auf sowas Bock hat. Und wer weiß, wer das hört.
Deutschlands bester Paddelspieler, um da die Klammer nochmal zu schließen. Richtig. Wäre bereit.
Das habt ihr jetzt gesagt.
Wir haben bis heute kein Dementi gehört. Deswegen, das steht so in der Folge.
Der selbsternannte beste Paddelspieler.
Hallo. Ja, von euch aber. Ja. Naja, aber das ist auf jeden Fall ein Ziel und da gab es auch schon einige Gespräche jetzt. Ob das, ja, Gespräche können immer geführt werden, aber ob das dann im Endeffekt stattfindet oder ob das so vonstatten geht, ist natürlich immer so die Frage. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel und das wäre echt cool, wenn man da irgendwas zusammenbekommt.
Das geht ja in Deutschland manchmal, habe ich gehört, auch nicht immer ganz so einfach bürokratisch.
Was?
Munkelt man. Weiß ich nicht.
Vor allem Thema Internat.
Aber gut, wir drücken die Daumen.
Ja. Ich sehe mich da auch. Ich will da auch. Ich will auch ins Hotel. Ich will auch täglich trainieren. Ich will irgendwo, was geil ist,
an der Ostsee. Hotel, ganz schwieriges Wort. Und geil soll es da schon mal gar nicht sein.
Nein.
Also da wird sich auch Sport fokussiert.
Okay, dann nicht.
So ein 10-Bett-Zimmer, ne?
Also, Berlin zum Beispiel wäre schon schwierig. Zu viel Ablenkung.
Ja, das stimmt.
Das ist so wie die...
Also Köln-Düsseldorf wird da wahrscheinlich nicht besser werden.
Ja, nee. Das ist was dran, ja. Also so, wir brauchen sowas so Wolfsburg-Leverkusen, so.
Ja, richtig. Aber gleich ganz hart.
Habe ich mich jetzt nicht beliebt gemacht vielleicht, sorry. Aber im Fußball gab es die Fälle, deshalb komme ich darauf. Weil das ja auch im Fußball gab es ja gerade auch bei Hertha einige Talente, die ihre Schwierigkeiten hatten in der Großstadt Berlin mit den ganzen Ablenkungen, wie gesagt. Und die da zum Beispiel, weil es in der Nähe war, auch nach Wolfsburg gegangen sind. Und
da du hast dir dieses Loch gebuddelt. Buddel dich da mal wieder raus aus dem
Ding. Weil der Fokus vielleicht da möglicherweise mehr auf dem Sport lag.
Ja.
Man kann sich in... Nein, ich sag nichts mehr. Um die Vorteile nochmal herauszuheben. Ne? Man kann sich super auf den Sport konzentrieren.
Wir versuchen es zumindest, den Fokus auf Sport zu legen.
Zuletzt großes Thema auch bei Social Media gewesen, wo wir schon bei Brands und Social Media und Co. waren. Nike steigt in den Paddelmarkt ein? Fragezeichen?
Ich glaube ja.
Es sieht danach aus.
Und ich finde es mega geil. Also ich habe mich eh schon gewundert, warum die erst so spät auf den Zug mit aufgestiegen sind. Aber ich finde es mega geil, weil das ist eine Riesenmarke. Die haben auch vielleicht nochmal andere Möglichkeiten, wo wir vorhin Social Media drüber gesprochen haben, nehme ich auch so ein bisschen die Brands mit in die Pflicht, zu sagen, so okay, mit den Paddelspielern in Deutschland, dass man versucht, da irgendwie nochmal was Besseres aufzubauen. Und da wäre wahrscheinlich Nike auch ein sehr großer Spieler.
Es wäre super, wenn wir jetzt in unserer kleinen Runde hier jemanden hätten, der sich beruflich mit Paddelmaterialien, Paddelbrands und Co. beschäftigt. Jasper, was sagst du denn dazu?
Also,
ich erhoffe mir jetzt auch ein paar Insights.
Ja.
Also wann geht's los, welche Schläger?
Also ich kann
wann kriege ich einen von dir geschenkt?
Erster Insight. Es liegt bei Arturo Coelho ein Vertrag auf dem Tisch von Nike.
Ich habe immer von Tapia gehört, bis jetzt.
Tapia auch. Aber bei Coelho liegt auch ein Vertrag auf dem Tisch. Und der ist erst seit einem Jahr bei On. Woher ich das weiß, darf ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass das ist mir heute zugetragen worden, dass der einen Vertrag auf dem Tisch hat.
Das ist, glaube ich, die erste Stark am Glas Exklusivnachricht. Mhm. Die nächste Schlagzeile.
Oh, Wahnsinn. Ob er das macht, keine Ahnung, weil ich meine, On ist ja auch kein schlechter Partner und auch kein zahlungsschwacher Partner. Aber natürlich, wenn Nike wirklich ausholt, die werden ziemlich viel Dampf auf dem Kessel haben. Ich bin mir nicht sicher, ob die Präsentation von den Schlägern, die sie gemacht haben, ob das nicht ein Fake war oder ein Publicity-Stunt. Ich glaube, wenn sie wirklich Schläger auf den Markt bringen würden, würden sie die nicht so auf den Markt bringen. Bisher ist es so, dass Nike noch nie irgendwas außer Soft, das nennen wir fachsprachlich Softgoods, hergestellt haben. Also Hardgoods in Sachen von Spielgerät. Nike stellt grundsätzlich keine Spielgeräte her. Keine Schläger, keine, nur Schuhe und Klamotten und Taschen. Das haben sie bisher nie gemacht. Das wäre für die Neuland. Auf der anderen Seite, Adidas stellt eigentlich normalerweise auch keine Hardgoods her. Das machen sie jetzt im Hockey. Das haben sie jetzt im Paddel gemacht. Haben es aber traditionell das letzte Mal eigentlich gemacht im Tennis 1980 oder sowas mit Ivan Lendl und einem Schläger, den der hatte. Dann haben sie es halt irgendwie 40 Jahre nicht gemacht. Mich würde es wundern, wenn Nike für Paddel die Richtung komplett ändert, weil es auch viele Risiken mit sich bringt. Ich glaube, dass diese Schläger, die sie präsentiert haben, einfach ein generierter Publicity-Stunt waren, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Dass sie in den Sport einsteigen, ist, glaube ich, klar. Und dass es dem Sport total gut tun wird, den auch noch mal auf ein neues Level zu heben, ist, glaube ich, auch klar. Also wir freuen uns ehrlich gesagt drauf, weil das noch mal eine völlig andere Schicht an neuen Spielern ansprechen wird und.
In Sachen der vorgestellten Schläger bei diesem Nike-Event mit Drake, glaube ich, war es, ja. Bin ich auch investigativ nochmal in die Spur gegangen, den dornigen Weg der Recherche, und habe gesehen, dass das offenbar nur exakt die gleichen Modelle wie von der mir bisher unbekannten Marke Dropshot waren, und da haben sie einen Swoosh drauf lackiert. Mhm. Ist das korrekt?
Also, die Marke Dropshot ist die Eigenmarke von der größten pakistanischen Paddelschlägerfabrik aus Sialkot. Die Familie, der diese Fabrik gehört, die, ich glaube, fast 60% von aller Fußbälle der Welt produziert und unendlich viele andere Sachen. Das ist eine riesen, also Sialkot in Pakistan ist ein riesiger Produktionszentrum neben China, sozusagen das größte weltweit für Sportgeräte. Und da die Familie, denen diese Fabrik gehört, denen gehört auch Dropshot. Die haben zwar einen spanischen CEO, der irgendwo sitzt, und Dropshot ist bekannt dafür, dass sie unendlich viele Modelle produzieren immer, aber weil sie eben auch produzieren für ganz viele Marken. Und insofern, ja, ich habe die nicht zugeordnet, die Nike-Dinger. Ich fand nur, dass die nicht jetzt so... Nike würde sowas nicht auf diese Weise rausbringen. Und ich glaube, der Innovationsgrad, wenn die was rausbringen, würde das mit einem viel größeren Boom passieren und würde auch nochmal ganz anders von der Designsprache, viel durchdachter und nicht so latent, wie sagt man das, generisch sein, wie es in der Tat war.
Also MTV-Moderator Markus Kafka hätte jetzt, glaube ich, vor 20 Jahren die Sendung beendet mit "Wieder was gelernt".
Ja.
Aber das heißt, du gehst statt jetzt eher davon aus, dass Nike jetzt sich ein, zwei große Spieler schnappen, unter Vertrag nehmen und die von Kopf bis Fuß ausstatten und der Schläger aber von woanders herkommt.
Ja.
Wie im Tennis.
Ja.
Wundi, ich frage jetzt nicht, ob du für einen Nike-Vertrag offen stehen würdest.
Ich denke nicht.
Ich will dich ja nicht in die Bredouille mit deinen bisherigen Sponsoren bringen.
Hätte das gleiche Problem wie Tapia. Nike klopft an und Nox steht da und hält ihm entgegen, hey.
Ich habe dieses Jahr noch Vertrag.
Okay. Sag mal, Wundi, dieses Medientraining, von dem wir gesprochen haben, für die Kids, du hattest ja schon.
Ja, das ist das dritte Nicht-Zementi. Also, wir halten fest, herrlich. Auch das kommt dazu. Wundi als neuer Nike-Ambassador für die Olympia.
Wir können das ja vage halten.
Ja.
Deutschlands bester Paddelspieler wird Nike spielen. wer das dann am Ende ist.
Ja. Wird bei Olympia Nike ausgestattet.
Nur um das mal klarzustellen, Nox ist mein erster Ansprechpartner. Ja. Aber wie gesagt, der Vertrag läuft nur noch 2026. Deswegen wird neue Vertragsgespräche geführt. Und gucken wir mal, wo das hinführt.
Bei Stark am Glas erfahrt ihr als erstes, wo ihr unterschreibt.
Da müsst ihr mich wieder einladen.
Das kriegen wir wohl hin.
Das machen wir jederzeit gerne wieder.
War sehr schön, Wundi. Schön, dass du da warst.
Ja, hat Spaß gemacht, dass ich dabei sein durfte.
Immer gerne. Wenn du was zu vermelden hast, melde dich gerne.
Da werde ich wieder eingeladen.
Irgendwas zwischen Olympiateilnahme und neuem Paddelinternat.
Du bist ein immer gerne gesehener Gast bei uns hier.
Ah, das freut mich.
So ist es. Und wir machen den Sack zu, oder?
So machen wir es.
Ja, dann, glaube ich, trauen wir uns einfach auch jetzt mal noch zu sagen und das Versprechen abzugeben, dass es ab jetzt wieder regelmäßiger Folgen gibt.
Ja.
Das müssen wir vielleicht
dann
noch hinterher
schieben. Wollen wir nämlich auch noch mal hören, was eigentlich, wieso wir eigentlich so lange nicht on air waren.
Das kriegen wir hin.
Das kriegen wir hin. Und bis dahin sagen wir einfach Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Stark am Glas. Der Paddel-Podcast mit Jasper Ahrens und Dennis Schlüter.